Wir werden aus dem Kapitel 1, aus dem Jakobusbrief, weiter die Worte betrachten. Und wenn da eine Ergänzung ist, ein Gedanke, der uns bewegt, dann wollen wir einfach ermutigen, das ist gut, dass wir es weitergeben. Unterbricht mich einfach, wenn ich spreche, und teilt es mit, wenn wir Fragen haben. Das ist alles für eine Bibelstunde sehr richtig angebracht. Es ist beim Jakobusbrief ja auch, jetzt werden wir das gerade so in Kapitel 1, merken wir das. Es gibt immer Hauptgedanken, um die es geht. Und dann gibt es immer Zwischengedanken oder Gedanken, die nicht weniger wichtig sind, aber um das Anliegen des Schreibers zu verstehen, ist es gut, dass man das hier unterscheidet, dass man das hier sich merkt, dass man den Hauptgedanken nicht verliert, wenn man auch andere Gedanken, die sind nicht weniger wichtig, aber so verlieren wir den Faden, wenn wir das nicht beachten. Und in diesem Abschnitt, den wir jetzt lesen miteinander, in Kapitel 1, geht es ja um die Anfechtungen, um die Glaubensprüfungen, die im Leben unentbehrlich sind. Das haben wir letztes Mal festgestellt. Die werden sein. Und wichtig ist dem Jakobus, dass die Christen wissen, wie begegne ich das? Wir können das umschreiben wie Hilfen in den Versuchungen, Hilfen in den Widerwärtigkeiten des Lebens, Hilfe bei Lebensproblemen. Das Wichtigste in einer Versuchung, das werden wir hier im Kapitel 1 lernen und wir können uns das auch merken und dann in unserem Alltagsleben auch das mal abgleichen. Ist das so? Erlebe ich das auch so? Greife ich zu anderen Mitteln? Oder wollen wir mal Acht geben, ob wir auf das, was Jakobus sagt, das ist wichtig in diesen Lebensproben, Lebensversuchungen, dass man darauf Acht gibt. Und wir haben hier festgestellt, dass er erstmal was Grundsätzliches sagt und sagt, es ist nicht zum Schaden, wenn Lebenshindernisse kommen, wenn Versuchungen kommen, wenn Anfechtungen kommen. Es ist nicht zum Schaden. Freut euch darüber, haben wir gesagt, ist uns eine Erfahrung, die wir nicht so vom Empfinden her nachvollziehen können. Aber das Wort Gottes sagt uns das, weil es letztendlich zu etwas Gutem führt. Deswegen grundsätzlich nicht darüber unzufrieden sein, nicht schimpfen darüber, dass es Schwierigkeiten gibt, nicht verwunderlich nur die Schulter zucken und sagen, warum, sondern grundsätzlich, es ist gut. Ob wir das jetzt schon empfinden oder nicht, so hat er begonnen damit. Freude als Gebot, als Befehl. Aber er sagt dann noch weiter, da stellt er sich die Frage, wie kann ich das? Also da fehlt uns was, das merken wir. Und so kam er auf die Weisheit zu sprechen und sagt, wenn es Weisheit mangelt, das so zu sehen, das so zu achten, dass Versuchungen eine Hilfe sind für den Glauben, dann fehlt Weisheit. Und diese Weisheit, die kann man bei Gott bekommen. Dazu im Gebet zu Gott gehen und dann gibt es diese Weisheit. Soweit hatten wir das durchgesprochen. Da ist diese Weisheit zu haben. Und jetzt ist das dieses Thema des Gebets, ist hier jetzt nicht ein Hauptanliegen in diesem Abschnitt. Es ist wichtig, aber er verbindet das hier, weil wir fragen ja uns, wie sollen wir in diesem Durcheinander einen Durchblick haben? Und dann kommt da weiter die Frage, worauf kann man sich noch verlassen? Und das werden wir dann in den Versen, haben wir das 5 und 8 gelesen. Und 9 und 11, das beantwortet dann die andere Frage, wo ist eine Feste? Worauf kann man sich wirklich verlassen? Wenn wir in einer Anfechtung sind, merken ja wir, oft tappen wir im Dunkeln. Wir sind verunsichert, wir sind frustriert. Gibt es noch Halt? Gibt es noch etwas, was uns, wo wir uns festklammern können und sagen, das ist unbeweglich, das ist bleibend. Und jetzt lesen wir uns nochmal Vers 5. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Grundsatz. Ganz wichtiger Grundsatz, gerade in Bezug auf Versuchungen. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird es ihm gegeben werden. Und das ist hier jetzt der nächste wichtige Grundsatz in der Versuchung, dass wir wissen, wie ist Gott? Das ist immer übrigens in der Bibel ein sehr fundamentale, grundsätzliche Wahrheit, dass der Blick auf Gott immer gerichtet wird. Wie ist er? Weil wir in der Versuchung schon unsicher werden, weil wir da viele Fragen auf uns kommen und wir sind da nicht im Klaren. Und deswegen sagt er, es fehlt uns an Weisheit, dann bitte bei Gott, der jedem gerne gibt. Und hier stellt sich der Charakter Gottes, hier offenbart der Charakter Gottes sich. Er gibt gern und man kann ihm darum bitten. Gott macht keine Vorwürfe. Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns hier eine ganz praktische Erinnerung haben aus ihrem Leben. Wie wichtig dieser Gedanke auf einmal wurde, dass Gott nicht Vorwürfe macht, weil wir das so aus dem praktischen Leben unter uns Menschen so ganz anders kennen. Wir hören ja ständig Vorwürfe. Und das wird uns auch immer wieder neu erinnert. Und wir können auch nicht so vergeben wie Gott. Wir können nicht so sein wie er. Aber doch, sagt die Bibel uns hier, dann richtet den Blick auf ihn. Er ist anders. Da kannst du das persönlich erfahren. Und es ist ja von der menschlichen Begrenztheit gerade, denke ich so, dass wir nicht alle biblischen Wahrheiten gleichzeitig intensiv erleben können. Ein Tag, eine Zeit ist uns eine Sache wichtig und dann auf einmal wird eine andere Sache uns groß und wichtig. Das ist für uns Menschen auch gar nicht anders möglich. Wir sind hier begrenzt. Wir erleben das sehr stückweise, nur scheibenweise. Aber dieser Gedanke gerade, wenn da jemand auch von seiner Erfahrung was mitteilen kann, wie ihm dieser Gedanke, dass Gott keine Vorwürfe macht, beflügelt, im Vertrauen wieder zu Gott zu gehen. Das, ich werde da nicht so begegnet. Ich denke, dieses Bild von dem verlorenen Sohn, das ist schon ein sehr bewegendes Bild, ein sehr ermutigendes Bild, eine sozusagen Darstellung, dass Gott so wirklich anders ist. Er lässt dem Sohn schon alles sagen, was er sagen wollte, aber er macht ihm keinen Vorwurf. Aber der andere Bruder, der schafft das nicht. Der macht diesen Vorwurf. Aber so können wir zu Gott gehen. Wir können zu ihm gehen als einen, der einem keinen Vorwurf macht. Gott gibt gerne. Die Voraussetzung soll dabei nicht vergessen werden, und das ist Vers 6. Jetzt geht ja das um das, wir brauchen ja Weisheit in dieser Versuchung. Und er kommt den weiteren Gedanken nach und sagt, dann kannst du bei Gott bitten. Aber jetzt ist die Frage, wie kann ich erhörlich beten? Das ist der nächste Gedanke in Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Wenn wir das auf diese eine Stelle belassen, diesen Grundsatz, erhörlich beten, ich denke aber in den ganzen christlicher Verkündigung, in den Predigten, wir werden kein Buch über Gebet lesen, wo nicht diese Stelle angeführt wird. Weil das was sehr Grundsätzliches zum Gebet, wichtiges Wort ist. Aber wir wollen das erstmal in diesem Umfeld lassen, wo es gesagt wurde, in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext und nicht auf alles anwenden. Hier, wenn wir das hier belassen, dann ist das hier so. Wenn jemand eine Anfechtung hat und er kann das nicht nachkommen, was Jakobus sagt, nimm das als etwas Gutes an. Da fehlt mir die Weisheit. Und wenn du dann darum bitten wirst, da wirst du das bekommen. Das ist im Klartext hier. Immer. Du wirst, wenn du darum bitten wirst, wirst du das bekommen. Das ist die Verheißung, wenn du nicht zweifelst. Warum dürfen wir hier oder brauchen wir hier nicht zweifeln? Weil das Zweifeln wird ja hier nicht verboten. Weil man mit dem Verbot zu zweifeln nichts erreicht. Hier wird vielmehr der Vorteil des Nichtzweifelns beschrieben. Weil wenn du zweifelst, hast du nichts. Wenn du nicht zweifelst, hast du es. Das ist sein Grund. Darauf gründet er. Aber warum kann man hier beten, ohne zu zweifeln? Weil hier ein Versprechen Gottes ist. Hier ist das Versprechen Gottes, wenn du in diese Lage um Weisheit beten wirst. Gott ist gut, macht keinen Vorwurf und er wird dir das geben. Hier ist eine direkte Verheißung, ein Versprechen Gottes, dass er es geben wird. Was passiert aber, wenn wir dieses Wort hier rausnehmen und überall in unserem Leben anwenden? Was passiert dann? Das ist auf vielen Stellen genauso angebracht und wichtig, anwendbar, aber nicht immer. Wenn wir das jetzt nur an unseren Glauben knüpfen und sagen, alles, was ich glaube, kann ich bitten und dann wird das gegeben werden, dann haben wir das Wort hier rausgerissen. Es braucht eine Verheißung. Wenn Gott es zugesagt hat und ich im Glaube bete, dann wird es geben. Aber wenn wir jetzt das nur an unserem Glauben reißen und sagen, alles, was ich glauben werde, das wird Gott geben. Wenn er es aber nicht versprochen hat, dann können wir uns da in eine geistliche Not bringen, die uns noch eine Versuchung bringen wird, außer die, die wir schon haben. Weil wir etwas uns hineinbegeben haben. Sicher gibt es hier viele Ansichten drüber. Und ich würde jetzt auch mit keinem widersprechen, wenn jemand sagt, ich sehe das ganz anders. Es ist alles an dem Glauben geknüpft. Jesus hat das immer an dem Glauben der Menschen geknüpft. Aber ich persönlich verstehe das so, dass der Glaube des Menschen steht immer an der zweiten Stelle. An der ersten Stelle steht das, was hat Gott versprochen? Hat er das versprochen? Dann kommt es auf unseren Glauben drauf an. Hat er das nicht versprochen? Dann müssen wir sagen, Herr, ich darf um alles bitten, aber ob du das mir gibst oder nicht, das überlasse ich dir. Das ist genauso ein starker Glaube, als wenn jemand sagt, ich weiß, ich kriege das. So, wir können hier gerne austauschen über diesen Text. Aber was Jakobus hier sagen will, wenn du in einer Versuchung bist und Weisheit brauchst, dann bitte Gott darum und der wird dir die geben. Steht geschrieben, ist eine Verheißung, wenn du nicht zweifelst, wenn du glaubst, wird er dir das geben. Er verwendet ja hier dann Bilder von einem zweifelnden Menschen. Das ist wie eine Meereswoge, vom Winde getrieben hin und her. Jeder, der ein Meer beobachtet hat, weiß, was das ist. Und wenn man immer wieder so mitschaukeln würde mit dieser Woge, dann denke ich, wird uns bald schwindelig. Das hält keiner aus. Und so ist es auch im Leben. Mal halte ich mich an ein Sprichwort. Und dann halte ich mich an einen Rat der Menschen. Und dann halte ich mich wieder an Gott. Und so werde ich hin und her gewogen. Und ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin unbeständig. Jakobus sagt, es geht gar nicht um ein Verbot. Aber da wird nichts draus. Das hat keine Frucht. Diese Haltung hat keine Frucht. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen würde. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Mann wird hier schon nicht als ein unbestimmtes Wort verwendet, sondern schon Mann. Mann im Sinne von männlich. Vielleicht ist das auch mehr ein Problem der Männer, dass sie zweifeln, dass sie immer doch Sachen sachlich haben wollen, bewiesen haben wollen. Ich erinnere mich jetzt an ein Zeugnis einer Schwester, oder der Mann erzählte mir das selber, dass er so auch nach einer starken Anfechtung oder in einer starken Anfechtung seine ganzen Zweifel seine Frau ausgesprochen hat und noch viele Argumente dazu. Und er ging so weit in seine Überlegungen, dass er auch die Gegenwart, auch die Existenz Gottes in Frage stellt, in seinem ganzen Überlegen. Und irgendwann hat sie ihm angeguckt und gesagt, weißt du, was du hier gerade machst? Du erschütterst meinen Glauben. Gefällt dir das nicht, dass ich kindlich glauben kann? Willst du das vernichten? Vielleicht ist das wirklich ein Problem, mehr ein Problem der Männer, dass, weil Jakobus das hier wirklich so personifiziert an die Männer richtet und sagt, das ist uns wahrscheinlich oft ein Verhängnis, ein größeres Problem, weil wir vieles mit der Vernunft begreifen wollen. So, und jetzt ab Vers 9. Da ist ein praktisches Beispiel, wie eine Versuchung aussehen kann. Was für einen Menschen, für einen Mann eine Versuchung darstellen kann. Das wird hier jetzt in Vers 9 und bis 11 beschrieben. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Das ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel, was uns alles zur Versuchung, wie eine Versuchung aussehen kann und was es heißt, ganz praktisch in eine Versuchung das anzuwenden, worüber er hier spricht. Diese Prinzipien da anzuwenden, worüber er hier spricht. Dass man festhält an Gott, dass man in dieser Versuchung, in dieser Prüfung, in seine Situation entsprechend. Und jetzt merken wir, das sind Gegensätze. Und wenn wir sagen, nur arm sein ist eine Versuchung, weil ich dann aus Not und aus einem großen Problem, das ich fast nicht überwinden kann, in eine bittere, fragende, ablehnende Haltung zu Gott mich entwickle? Oder er sagte, so ist das nicht. Auch aus einem Reichtum kann das geschehen. Also die Lebenssituationen von diesen zwei Menschen sind unterschiedlich, aber sie stecken beide in eine Versuchung. Wie können sie in diese Versuchung zurechtkommen? Und deswegen, wenn so ein Gebet um Weisheit erhört wird, dann wird der Bruder, der niedrig ist, das heißt hier ganz praktisch, der wenig hat, der in dieser Welt arm ist, der seine Bedürfnisse vielleicht nicht mal stillen kann, der hat dadurch eine Not. Aber er soll in dieser Not aufschauen zu dem Herrn und sich seine Höhe rühmen. Absehen von dem, was hier an Problemen ist. Und der Glaube, der christliche Glaube, wurde ja in dieser Hinsicht vielmal kritisiert, verschmäht, belacht und verspottet, dass man sagt, guck mal, die wünschen einfach, dass die sich eine rosarote Brille aufsetzen und so tun, als ob es alles gut ist. Aber das sagt ihr hier nicht. Das ist sehr deutlich, dass dadurch jetzt nicht mehr wird. Aber jedes Mal, wenn ein Mensch mit Gott rechnet, dann ändert sich was. Dann ändert sich sehr viel. Und da, denke ich, sind wir doch Zeugen von, dass wir uns hier nichts was vormachen müssen. Und ich finde das gerade so großartig, dass die Bibel uns dazu nicht auffordert. Sie fordert uns nicht auf, uns irgendwas einzubilden, sondern sie sagt ganz deutlich, es bleibt so. Der bekommt nicht mal mehr Geld oder von irgendwo eine Hilfe. Er soll nur wissen und seinen Blick auf Gott richten. Wir werden das in Vers 12 noch einmal unterstrichen bekommen. Der soll sich seine Höheit rühmen. Denn in Gottes Augen gibt es eine andere Wirklichkeit. In Gottes Augen gibt es eine andere Wertemessung. Und wie oft werden wir das verfehlen, denke ich, was wir hier. Er kommt noch einmal später darauf zu sprechen, Jakobus, und sagt, Leute, wir sündigen damit, dass wir das hier immer wieder noch nach den Kleidern und nach den goldenen Ringen die Menschen einschätzen. Damit sündigen wir. Weil wir machen eine Wertung, die stimmt nicht. Bei Gott ist die Wertung anders. Es kommt ja das Beispiel hier später noch. Er nimmt diesem Reichen, den er hier einmal erwähnt, den wird er noch ein paar Stellen später erwähnen, auch dem Armen. Und sagt auch nicht, dass Armsein fromm ist. Er sagt das gar nicht, dass der Reiche abgeben muss und dass nur Armsein fromm ist. Wir sollen nur nicht auf das, was wir haben, uns fixieren und nicht auf das, was wir nicht haben, uns fixieren, sondern auf Gott. der da reich ist und der da jedem gibt. Ohne Vorwurf und gerne. Auf diesen Gott sollen wir uns ausrichten. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir die Anfechtung bestehen können. Weil dieser Reiche, der kommt in einen Gottesdienst rein. Und was machen wir? Wir sagen, komm, setz dich vorne hin. Du bist ein vornehmer Mann. Und er sagt, wir sündigen damit. Und zu dem Armen in einfachen Kleidern sagen wir, für dich reicht das, wenn du da hinten sitzt. Der Reiche, der überlegt sich und sagt, ich werde nächstes Jahr noch mehr Geschäfte machen. Ich werde dahin fahren und da in der Handel treiben und da wird das dabei rauskommen. Und er sagt, du sollst so nicht denken. Das ist Anmaßung, das ist Hochmut. Du sollst sagen, so Gott will und wir leben, dann werde ich das tun. So wird die praktische Seite so eine Anfechtung aussehen, wenn wir die Schritte beachten. Wenn wir um diese Weisheit bitten und dann werden wir unseren Blick so auch aufrichten können, weil der Reiche, der soll auch nicht auf das schauen, was er hat und auf seinen betrügerischen Reichtum seine Hoffnung setzen. Genau auf diesen Gott, der ihm das zukommen ließ, der aber auch in den vielen Beispielen und Lebensbildern der Bibel uns zeigt, so wie Hiob, das kann kommen und gehen, aber wer seinen Blick nicht bei Gott hat, der scheitert, ob er jetzt wenig hat oder viel hat. Das ist beides eine Anfechtung, das kann beides ein Verhängnis werden. Und das ist die Verheißung für den Niedrigen und für den Reichen. Und jetzt Vers 12 sagt er, wichtig ist, in dieser Situation, in dieser Last zu bleiben. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Und das ist hier schon eine sehr deutliche Aufforderung, dass man diese Bewährung auch besteht. Und hier will ich einfach auch uns ermutigen, dass wir nicht das Stolpern unterwegs für das Problem sehen. Und dass wenn man Zweifel aufkommt, ist nicht das Problem. Das Problem ist das Endgültige, wenn wir das verwerfen, wenn wir unseren Blick dann später doch nicht auf den Herrn gerichtet haben und nicht da haftend machen, sondern unsere Blicke auf die vergänglichen Dinge gerichtet haben. Das ist das Nicht-Darunterbleiben unter dieser Last. Das ist doch, wenn man letztendlich doch seine Hoffnungen anderswo sucht. Das ist keine Glückseligkeit. Und das Wort hier ist auch, sagt man, sehr schwierig ins Deutsche zu überbringen. Schwierig ins Deutsche wirklich wie treffend weiterzugeben. Herbert Janssen hat es in seiner deutschen Fassung so weitergegeben, ein Seliger ist jemand, der die Anfechtung erduldet. Ein Seliger. Das heißt, er empfindet das jetzt noch nicht so, aber man kann ihm dazu rechnen. Es kann und wird zum Guten dienen. Es wird eine gute Frucht bringen. Er wird Seligkeit noch erleben. So wie wir das auch im Hebräerbrief lesen, dass eine Erziehung Gottes während dem Prozess uns immer Traurigkeit wir immer Traurigkeit empfinden oder es bringt uns Traurigkeit. Aber danach, wenn es die Frucht erst bringt, dann ist das eine heilsame Frucht der Gerechtigkeit. Somit ist das, was Jakobus hier sagt, erstens, wir sollen das grundsätzlich Schwierigkeiten im Leben wissen, wenigstens wissen, achtet darauf, wenn wir das auch nicht so empfinden, dass Schwierigkeiten eine gute Sache sind. Zweitens, wenn uns dann Weisheit mangelt, da sollen wir darum bitten, dass wir das so sehen können, dass wir das so annehmen können, dass wir Gott vertrauen, dass es so ist. Und drittens, wir sollen das Bild von Gott richtig haben. Und das Bild Gottes heißt, er gibt gerne. Gott ist ein Gott, der gibt. Und wenn wir das nicht klar ist bei uns, dann werden wir uns da auch nicht hinwenden. Wir werden unsere Augen dann nicht hin aufheben. Und das ist Jakobus hier wichtig. In Versuchung soll ein Christ in der Anfechtung, in der Lebenserprobung, in dieser Festigkeit des Glaubens, soll der Christ das beachten, diese einzelnen Schritte. Die Krone des Lebens, wir haben letztens noch mit den Brüdern darüber ausgetauscht. Es ist doch zu viele Worte, die sich in der Schrift wiederholen, wo wir das auf dieses Leben anwenden würden. Es ist doch eine Andeutung, dass er hier von der ewigen Krone spricht, die jetzt auch in vielen anderen Stellen der Schrift als eine Krönung, als ein Lohn, als eine zukünftige Vollendung geschildert werden. Irgendwie werden doch biblische Verheißungen sehr oft, ob uns das jetzt lieb ist oder nicht, doch sehr oft mit der Vollendung verbunden. Und wenn wir hier nicht irre gehen wollen, uns nicht was vormachen wollen, dann sollen wir das auch so annehmen und wissen, in dieser Welt wird sich nicht alles verwirklichen, aber in der Vollendung, da können wir damit rechnen. Da wird dieses Erleben, dieses volles Erleben von dieser Frucht, wird sich dann in der Vollendung gestalten. Und dann sind ja die Verse 13 und 18 für uns eine sehr gute Beschreibung, dass wir ein Viertes brauchen, um in der Versuchung und Anfechtung zu bestehen. Und dieses Vierte ist, dass wir wissen, von Gott kommt nichts Böses. Das sollen wir ihm nicht zuschreiben, weil das lässt die Schrift nicht zu, dass es von ihm kommt. So wie Jakobus hier sagt, es ist wieder, welchen Blick habe ich? Welches Bild habe ich? Was glaube ich von Gott? Das ist wichtig in einer Versuchung. Wir merken, dieses Gottesbild ist ein wichtigerer Bestandteil in einer Versuchung als der Umstand, in dem wir sind. Was glaube ich, wie ist Gott? Und er sagt hier, der versucht keinem zum Bösen. Wir lesen uns diese Worte noch. 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seinen eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Und er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seine Geschöpfe sind. diese Beschreibung, wie diese Entwicklung in einer sündigen Verstrickung geschieht, ist hier auch nicht der Hauptgedanke. Es ist nicht ein unwichtiger Gedanke, aber es ist nicht der Hauptgedanke. Da beschreibt er nur, was da passiert im Hintergrund. Aber damit wir das gar nicht erleben, dass das nicht so das Eigentliche ist, weil ob wir das wissen, wie das geschieht oder nicht, das erklärt er hier nur. Woher kommt Böses? Er will nur damit sagen, es kommt nicht von Gott. Und das ist der wichtige Gedanke. Dass wir nicht in diese Versuchung kommen, in diese ablehnende Haltung, weil erstmal kommt ja die Lüge des Satans. Und so wird ja auch das Bild Gottes trübe. Nein, nein, sagte er zu Adam und Eva. Gott hält euch was vor. Gut ist er nicht. Der hat noch mehr, aber er gibt nicht. Und dann wird das Bild Gottes getrübt und dann kommt alles andere. Deswegen will Jakobus das hier zurechtstellen und sagen, da sollen wir in der Versuchung wachen und diese Weisheit um Gott bitten, dass wir wissen, ich will nicht anders glauben über Gott, als die Bibel es von ihm offenbart, wie sie ihm darstellt. Dieser Mechanismus, wie gesagt, von der Entwicklung der Sünde, der ist hier wie eine Erklärung, warum es überhaupt Böses gibt. Er hat auch diese Beständigkeit hier reingebracht. Wir hatten ja diesen wankelmütigen Mann als Bild der Unsicherheit. Und hier kommt dann auf einmal, Gott verändert sich nicht. Er ist ein Vater der Lichter und er bleibt in seinem Wesen beständig. Wenn man das jetzt hier rausnehmen wird, auch wieder aus diesem Zusammenhang, dann kann man mit diesem Wort auch Schaden anrichten. Aber in diesem Zusammenhang erklärt uns das eine sehr gewichtige Wahrheit. Und die wollen wir noch einmal zusammenfassen. Wir sind Erstlingsfrüchte, hat er das genannt. Das heißt, es wird eine Erneuerung geben. Es wird eine neue Erde geben und einen neuen Himmel geben. Aber es ist jetzt schon eine gewisse Frucht da. Und das sind die Kinder Gottes, die trotzdem, dass sie in der Welt sind und viele Probleme haben, aber sie gehen so mit diesen Hilfsmitteln durch diese Probleme durch und sie gehen weiter. Und das ist eine Frucht des Wortes. Und deswegen ist uns das auch, denke ich, unentbehrlich wichtig. Das Wort hat uns zum neuen Leben geführt, gebracht. Und das Wort ist es auch, was uns in diesem neuen Leben erhält. Wenn wir bestehen wollen, dann ist das Wort ganz wichtig. Was sollen wir in Anfechtung wissen? Das können wir später noch einmal auch im Gebet festigen. Ich werde das jetzt zusammenfassen und dann schlage ich vor, dass wir noch ein Lied singen zusammen. Dann leitet Jakob das weiter zum Gebet um. Was sollen wir in der Anfechtung wissen? Dass grundsätzlich Schwierigkeiten im Leben unseren Glauben festigen. Und dass wir das so auch achten, ohne dass wir unbedingt sagen, ich empfinde das so. Aber das ist eine Wahrheit, an die wir einfach glauben. Um das auch so zu festigen, diesen Glauben, brauchen wir Weisheit. Und wir brauchen das Bild von Gott, dass wir wissen, er gibt gerne, macht keinen Vorwurf und Gott ist gut. In seinem Wesen und seinem Grundsatz ist Gott gut. Das sind Hilfen in Anfechtungen. Das sind Hilfen in Lebensproben. Und wir wollen die einfach anwenden, vielleicht sage ich sogar ausprobieren. wie die wirken. Amen.